Meine sehr verehrten Damen und Herren, hochgeschätzte Damen und Herren des Dresdner Presseclubs, die als 160-köpfige Jury mich zum Preisträger des Erich-Kästner-Preises erkoren haben und meine Damen und Herren vor allen Dingen, die sich und liebe Kollegen und Kolleginnen, die sich diesen Vormittag freigehalten haben, um meinem Laudator Roger Willemsen zuzuhören. Und nun gezwungen sind, meine Verteidigungsrede anzuhören. Wir sind schon, wie er schon richtig gesagt hat, im Übrigen 1902, als Ernst von Wolzogen dieses Kabarett gegründet hat, war eine Woche später schon wieder Schluss. Und damit war das erste Mal das Kabarett schon tot. Wieder tot. Schon gleich, 1902. Mir sind schon eine ganze Reihe von Preisen zugefallen, die, wie Gerhard Polt schon gesagt hat, unnachsichtig ihre Träger suchen und finden. Und dieser Preis, muss ich sagen, hat mich sehr, sehr gefreut. Ich danke Ihnen. Die Reaktion meiner Kollegen war ungefähr so: Was kriegst du schon wieder? Was, den Erich-Kästner-Preis? Ja, schön. Wieso das denn? Mein hochgeehrter Laudator Roger Willemsen hat versucht, in wirklich genialen Sätzen die Gründe dafür darzulegen und vielleicht hier und da etwas übertrieben, aber dafür danke ich ihm gerade von Herzen. Es ist vielleicht das Einzige, was mich mit meiner Kanzlerin verbindet. Wir beide können Lob vertragen. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit den Versuch wagen, ihn zu beschämen, den Laudator, indem ich Ihnen, meine Damen und Herren, ganz im Vertrauen mitteile. Einen Mann wie Roger Willemsen hätte ich, als ich in den 50er Jahren in München in den Geisteswissenschaften herumstudierte, liebend gern als Professor gehabt. Ich hätte meine Doktorarbeit zu Ende gebracht, die ich abbrach, weil ich das peinigende Gefühl bekam, dass ich unwillentlich dauernd von jemandem abschreibe und wäre etwas Vernünftiges geworden. Stattdessen hörte ich missmutig Professoren zu, die die Weimarer Republik und das Dritte Reich mühelos überstanden hatten, schrieb Referate über Malte Lauritz Bricke, Andreas Gryphius und sein Horribili Kriprifax, nahm an Kolloquien teil, in denen von Ossietzky, Tucholsky, Jakobson oder Erich Kästner nie die Rede war, geschweige denn von Erich Mühsam, Toller oder Feuchtwanger, begann langsam mich zu ärgern, schrieb einige Texte, spielte sie in Laienspielgruppen vor, sofern ich Zeit dafür fand, denn ich musste mein Studium verdienen, und hatte das unverschämte Glück, einen Freund gefunden zu haben, der einen Fuß in die Tür meines angebeteten Theaters, nämlich der Münchner Kammerspiele, gebracht hatte und in diesem Haus auch eine Blitzkarriere gestartet hatte. Und das war August Everding. Ich wurde da nicht, aber reingelassen, wenn ich wollte. Eines Vormittags, es war im November 1954, hielt Erich Kästner anlässlich des Gedenkens an die Frauen und Männer des deutschen Widerstands eine Rede über die deutsche Vergesslichkeit. Unten in den ersten Reihen des Theaters saßen alle wiedergekehrten Emigranten, alle, die man aus Deutschland entfernt hatte, die man verjagt hatte, die man vertrieben hatte, saßen Kortner, Holländer und sein bester Freund Hermann Kästen, Kästners bester Freund. Kästner hat an diesem Morgen eine Rede gehalten, die meine Ohren für die Politik dieser neuen Republik weit geöffnet hat. Sie war eine der Ursachen, die mich bewogen hatte, alle anderen Ziele aufzugeben und einen Platz zu finden, an dem ich meine Gedanken äußern könnte. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich einen Teil der Rede zitieren. Von der deutschen Vergesslichkeit. Als Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der Soldatenkönig, eben jener Hohenzoller, der den Sohn und präsumptiven Nachfolger beinahe hätte hinrichten lassen, ein Regiment inspizierte, schlug er aus geringem Anlass einen Major mit dem Krückstock. Daraufhin zog der Major angesichts der Truppe die Pistole und schoss knapp am König vorbeiziehend in den Sand. Diese Kugel, rief er, galt ihre Majestät. Und dann jagte er sich unter Anlegen der bewaffneten Hand an die Kopfbedeckung die zweite Kugel in die eigene Schläfe. Es lohnte sich nicht, weiter Kästner, es lohnte sich nicht, diese kleine Geschichte zu erzählen, wenn es in unserer großen Geschichte viele ihresgleichen gäbe. Aber es ist eine verzweifelt einsame, eine zum Verzweifeln einsame kleine deutsche Geschichte. Noch der Schuss in den Sand, noch der symbolische Widerstand ist nicht statthaft und findet schon deshalb nicht statt. Wir stehen vor jeder Autorität stramm, auch vor dem Größenwahn, auch vor der Brutalität, auch vor der Dummheit. Es genügt, dass sie sich Autorität anmaßen. Unser Gehorsam wird blind, unser Gehorsam wird taub und unser Mund ruft zu Befehlen. Noch im Abgrund reißen wir die Hacken zusammen und schmettern Befehl ausgeführt. Wir haben gehorcht und sind es nicht gewesen. Und Courage bleibt ein Fremdwort. Die Frauen und Männer des deutschen Widerstands haben versucht, haben wieder einmal versucht, dieses Wort einzudeutschen. Sie setzten Ehre und Leben aufs Spiel und sie verloren beides. Ihr Leben konnte man ihnen durch kein Wiedergutmachungsverfahren rückvergüten. Stellen Sie sich vor, man hätte es gekonnt. Stellen Sie sich die Allgemeinheit und die allgemeine und die amtliche Ratlosigkeit nur vor. Diese Frauen und Männer als Heimkehrer aus dem Jenseits, mitten unter uns, welch ein Drama, was für eine deutsche Tragikomödie. Sie opferten Leben und Ehre. Hat man ihnen wenigstens ihre Ehre wiedergegeben? Nicht ihre Offiziersehre, nicht ihre Pastorenehre, nicht ihre Gewerkschaftsehre, nein, ihre mit Gewissensqualen und dem Tod besiegelte, mit Folter und Schande besudelte, am Fleischerhaken aufgehängte menschliche Ehre und wahre Würde. Ich denke dabei nicht an die Umbenennung von Straßennamen, die Niederlegung von Behördengrenzen und ähnliche Versuche, den Dank des Vaterlandes nach dem Muster des Teilzahlungssystems in bequemen Raten abzustatten, sondern ich frage, hat man versucht, diese Männer und Frauen in unserer vorbildarmen Zeit zu dem zu machen, was sie sind, zum Vorbildern? Man gedenke ernstlich der Beispiele, man schaffe die Vorbilder. Und man tue es, bevor der Hahn zum dritten Male kräht. Als Erich Kästner diese unvergessliche Rede hielt, wusste er, dass im Deutschen Bundestag zur selben Zeit Abgeordnete saßen, die nicht einmal hohe Nazis gewesen waren, sondern lediglich die Nachkommen der alten Deutschnationalen aus der Weimarer Republik, die laut verkünden durften, dass sie die Männer des 20. Juli für Verräter halten, die zu Recht aufgehängt worden seien. Aber die nächsten Vorbilder, die wahrhafte Vorbilder bis zum heutigen Tage sind, wurden Monate später in diesem Jahr 1954 gefeiert. Das waren die Helden von Bern. Der Fußball gab uns die Ehre zurück. So wird es heute noch gesehen. Mit Kästner gesagt, ob Sonnenschein, ob Sterngefunkel, im Tunnel bleibt es immer dunkel. Erich Kästner war und ist mein Vorbild. Es begann mit den Kästner-Kindern in seinen Kinderbüchern, die nicht über Kinder, sondern für Kinder geschrieben waren. Dann wurde es eine Weile still um ihn, bis Hans Habe die erste deutsche Zeitung nach Kriegsende in München herausgab, die Neue Zeitung aus München. Kästner war ihr Feuilletonchef. Kurz danach gründete er das Kabarett Die Schaubude in der Münchner Reitmoorstraße. Viele seiner Leser hatten nicht gewusst, dass Kästner in den Jahren von 1925 bis 1933 zu den wichtigsten politischen Satirikern Deutschlands gehörte. Neben Tucholsky, neben Mühsam für Ossietzky in der Weltbühne von Friedrich Jakobson, die allesamt zutiefst verhasst waren bei den Nazis. Denn ihre klare politische Haltung, die sich in Verachtung von Krieg, Revanchismus und Kapitalismus ausdrückte, brachte sie auf die vordersten Plätze der schwarzen Liste der Braunen. Natürlich wurde Kästner nach 1945 gefragt, was ihn denn nach Hitlers Machtübernahme in Deutschland gehalten hat. Und die Frage stand tatsächlich im Raum, hat er sich arrangiert? Wie kam es, dass er überlebt hat? Waren es die berühmten Detektive? Emil, hatte er Gönner? Die Wahrheit ist, dass er es selbst nicht gewusst hat. Er rechnete ständig damit, dass morgens um 6 Uhr die Gestapo an seine Tür klopft. Zweimal wurde er verhaftet, aber wieder freigelassen. Vielleicht haben ein paar Geliebte ihre Hand im Spiel gehabt. Ich halte das für sehr wahrscheinlich. Kästner war ja ein Vielgeliebter, ein Womanizer, würde man heute sagen. Nach eigenen Aussagen hat er natürlich in Angst gelebt. Seine Freunde, die das Land verlassen hatten und in Angst um ihn im Ausland lebten, sagten, er hat das Land nicht verlassen, weil er Angst hatte um seine Karriere oder Angst um sich. Er hatte Angst um seine Mutter. Die Karriere war ja nie abgebrochen. Als er das erste Kabarett nach dem Krieg, die Schaubude, eröffnete, strömten die Menschen wie ausgehungert in dieses kleine Theater. Den Großteil der Texte schrieb Kästner, ein paar Freunde aus alten Berliner Zeiten steuerten dieses oder jenes bei und sein Star, die wunderbare Ursula Herging, riss die Menschen hin und mit. Es war sehr schwer für diese Vorstellungen Karten zu bekommen. Für Geld bekam er nichts. Es spielte damals wirklich keine Rolle. Es spielte Geld keine Rolle. Schöne Zeiten. Wer hinein wollte, musste mit Speck, Eiern oder Briketts bezahlen. Als dann plötzlich und unerwartet die Währungsreform kam, blieben die Zuschauer sofort aus. Das Haus wurde geschlossen. In dieser Zeit aber kästnerte es inzwischen in München aller Orten. Kästnerabende, Kästner-Chansons, Kästner-Lesungen in Schwabing. Mitleidlos wurden seine Gedichte vertont, bearbeitet, inszeniert, verfeatured und massakriert. Niemand so dachte, man wird ihn überreden können, selbst noch einmal in das Kabarett einzugreifen. Aber Trude Kollmann, aus London gekommen, hat es geschafft. Trude Kollmann galt als großes Talent in den 20er Jahren in Berlin. Trude Kollmann, aus London gekommen, gründete mit ihm zusammen die Kleine Freiheit. Ein Kellerraum mit 160 Plätzen, einer kleinen Bühne, aber mit einem hochkarätigen Ensemble, in dem ich mit Glück den Job als Kartenabreißer, Programmheftverkäufer und Platzanweiser bekam. Aber für einen Armen, der Lohn war für damalige Verhältnisse, man würde sagen, ein Mindestlohn. Aber für einen armen Studenten waren 4 Mark ein Zehntel der Miete. Als ich das erste Mal das Theaterchen betrat, das Haus, in dem der große Kästner die Texte schrieb, hatte ich das Gefühl, einen großen Schritt auf meinem großen Weg zum großen Ziel, nämlich eines Tages ein großer Theatermann zu werden, getan zu haben. Natürlich konnte ich nicht diese wichtige Position übernehmen, ohne mir einen dunklen Anzug zu besorgen. Ich zahlte einen schon recht abgetragenen an, stellte aber fest, dass an der linken Schulter ein hässlicher glänzender Fleck war, der nicht zu beseitigen zu sein schien. Das machte mich unsicher, zutiefst unsicher. Eines Tages stapfte ein sehr rundbäuchiger Mann schnaufend die Treppe zu unserem Foyer herunter und ich sagte zu unserer Kassiererin, der hat das Wirtschaftswunder schon vorgefressen. In dem Moment deutete er in unverschämter Weise auf meine unangenehme Glanzstelle an der Jacke und brüllte lachend mit einer ebenso fetten Lache, Geiger, wat? Und ich, beleidigt, deutete auf seine Wampe und sagte, schwanger, wie? Da lachte neben mir ein elegant gekleideter, gut aussehender Herr laut und das war Erich Kästner. Dann verlangte er von mir ein Programmheft und gab mir 1 Mark Trinkgeld. Das waren 25% meines Abendeinkommens. Große Leute nehmen kleine Leute wahr. Ein ganzes Jahr später, ich hatte meine einträgliche Stellung als Programmheftverkäufer inzwischen aufgegeben und ein Studentenkabarett gegründet, traten wir bei einer Gewerkschaftsmatinee auf, die die Wiederbewaffnung zum Thema hatte. Und während meines Solos sah ich Erich Kästner in der ersten Reihe mehrfach lachen, locker. Sofort verlor ich den Faden, rutschte aus der Form und war ganz schlecht. Nach der Vorstellung, ich wollte mich deprimiert aus dem Saal schleichen, stand Kästner lächelnd vor mir, sagte etwas Tröstendes und lud mich zu einem Kaffee ein. Es war der Beginn einer Reihe von kleinen Höhepunkten in meinen Anfängerjahren. Es war der Höhepunkt. Denn von diesem Augenblick an nickte er mir immer zu, wenn wir uns begegneten. Das taten wir nämlich täglich, pünktlich um 10 Uhr. Er saß an jedem Morgen in einem Café, dem Café Freilinger in München-Schwabing, Leopoldstraße, mit seiner Sekretärin und schrieb. Schrieb an einem Theaterstück, schrieb Artikel, das heißt, er ließ schreiben, er diktierte. Und ich wohnte in dieser Bäckerei und hatte mit Ingrid van Bergen als Nachbarin ein Zimmer im 4. Stock. Und deswegen ging ich immer gezielt an seinem Tisch vorbei und er nickte mir immer zu. Es war fürs Herz. Auf diese Weise konnte ich mir jeden Morgen ein Lächeln von Kästner holen. Dies war zu einer Zeit, als er sich für die Probleme der neuen Republik Deutschland stark engagierte. Er marschierte bei Demonstrationen in der ersten Reihe, er veranstaltete Mahnwachen gegen Krieg und Rüstung, hielt Reden gegen die Atombewaffnung und seine alten Feinde, die Nazis, und zwar die, die den sogenannten Zusammenbruch glänzend überstanden hatten, in den Chefetagen von Daimler-Benz und Thyssen und Ruhrstahl saßen, die sich noch aus alten SS-Zeiten kannten und gute Verbindungen zu dem Chef des Bundesnachrichtendienstes Gehlen pflegten, der wiederum die guten Zeiten bei der Gestapo hatte. Der mit einer winzigen Mehrheit, die aus ihm selbst bestand, gewählte Konrad Adenauer hatte keine Bedenken, mit Schurken zusammenzuarbeiten, um die erste Demokratie in Deutschland aufzubauen. Mit großem Nachdruck und grotesker Feierlichkeit betonte er bei jeder Gelegenheit, dass dieser neue Staat auf christlicher Grundlage gesockelt wäre. Was er nicht so betonte, aber doch jeder wusste, war die Tatsache, dass es sich dabei um einen katholischen Sockel handelte. Die Wahl der neuen Hauptstadt, kopfschüttelnd nahm er das Ergebnis zur Erkenntnis, Bonn, wieso Bonn? Dieses kleine, miese, unschuldige Städtchen sollte jetzt das Zentrum dieser Republik sein? Natürlich. Das war klar, es war das Zentrum des rheinischen Katholizismus mit guten Bindungen an den bayerischen Klerikalmonarchismus. Der überwiegend evangelische Osten konnte nicht mehr stören, besonders nicht mehr nach dem Bau der Mauer. Und eine sogenannte Wiedervereinigung wurde in Bonn nur noch an die diesbezüglichen Feiertagen beflissen erwähnt. Kästner, der Sachse aus Überzeugung, hämmerte mit seinen Texten für die kleine Freiheit auf die Scheinheiligen in Bonn ein. Er hatte inzwischen einen Mitstreiter, Martin Morlock, den ich heute noch zu den besten deutschen Kabarettautoren zähle. Frühere Kollegen aus den Berlin-Zeiten Kästners stießen dazu. Ich erinnere mich an Szenen der Wiederbegegnung, die ich nie vergessen werde. Hermann Kästner hatte in den Kammerspielen an den Tag des 9. November 1938 erinnert und Kästners Gedicht zitiert, das nach 1945 erst veröffentlicht werden konnte, als die Synagogen brannten. S.A.-Mann, wo steckt Jehova nun, der nie verzeiht? Ist er, Adresse unbekannt, verzogen, der alte Jude? Gibt's einen Gott, gibt's auch Gerechtigkeit. Wenn's keinen gibt, was braucht's da Synagogen? Würde Kästner heute von leitenden Damen und Herren sowohl der öffentlich-rechtlichen als auch der privaten Fernsehsender umworben werden? Ich habe das einmal wissen wollen und fragte einen Frager in einem Interview zurück, was er von dem politischen Satiriker Kästner halte. Mein Interviewer war 31 Jahre alt, war offensichtlich ein Mann von Bedeutung in seinem Sender, schaute mich verdutzt an und wollte wissen, ob es den politischen Kästner überhaupt gegeben hätte. Er kenne Kästner nur aus seinen Kinderbüchern. Der junge Mann war leitender Redakteur, Dr. Phil, und hielt Nestroy für einen englischen Operettenkomponisten. Gewiss wird dieser wackere Mann gute Arbeit leisten für seinen Sender. Bestimmt kennt er sich in allen Ausformungen der Medien aus, weist um die magnetische Kraft der wissensentkernten Jugend, wäre ein fabelhafter Redakteur für Sendungen über Leute von heute oder Geschlechterquiz-Events. Das alles hat es freilich schon gegeben. Schon einmal. In der Weltbühne des Jahrgangs 1930 fand ich ein Gedicht von Kästner, das im Zeitalter der Heidi Klum hätte geschrieben werden können. Sind sie nicht pfui teuflisch anzuschauen? Plötzlich färben sich die Klassefrauen, weil es Mode ist, die Nägel rot. Wenn es Mode wird, sie abzukauen oder mit dem Hammer blau zu hauen, tun sie es auch und freuen sich halb tot. Wenn es gelte, Volapük zu lernen, das war so eine Art Geheimsprache, also eine Sprache, die damals Mode war. Wenn es gelte, Volapük zu lernen und die Nasenlöcher zuzunähen und die Schädeldecke zu entfernen und das Bein zu heben an Laternen, morgen könnten wir es bei ihnen sehen. Denn sie fliegen wie mit Engelsflügeln immer auf den ersten besten Mist. Selbst das Schienbein würden sie sich bügeln und sie sind auf keine Art zu zügeln. Sie hören das, was Mode ist. Wenn's doch Mode wäre, zu verblöden, denn in dieser Hinsicht sind sie groß. Wenn's doch Mode würde, diesen Kröten jede Öffnung einzeln zuzulöten, denn dann wären wir sie endlich los. Käme Erich Kästner nur für einen Tag zurück. Der Tag würde nicht ausreichen, um ihm zu erzählen, wie weit wir bereits auf diesem Wege gekommen sind. Gegenwärtig erringen sich Parteien, Journalisten, Professoren und ganze Regimenter von Beobachtern der politischen Szene über die sensationelle Mitteilung eines Whistleblowers. Zu Kästners Zeiten hätte man wahrscheinlich Betriebspetzer gesagt. dass die Amerikaner uns Deutsche seit vielen Jahren überwachen, dass sie unsere Daten haben. Tja, als Kästner für die Neue Zeitung arbeitete, als er für das Kabarett Die Schaubude schrieb, wer SS-Standartenführer oder Fähnleinführer gewesen ist, da wurden sämtliche Gespräche abgehört. Gewundert haben sich die Bürger nur, dass ihre Regierung jetzt nichts davon gewusst hat. Das ist ein Grund dafür, dass Zeitungen bei uns nie abgeschafft werden dürfen. Warum? Weil unsere Regierenden solche Sachen nach eigenen Aussagen immer erst aus der Zeitung erfahren haben. Natürlich haben wir Deutschen sofort wütend protestieren lassen, selbstverständlich. Unser Innenminister, der, als bekannt wurde, dass Neonazis 9 Menschen ermordet hatten, spontan ausstieß, die RAF ist wieder da. Dieser Innenminister Friedrich, eine bayerische Leihgabe, ist spontan nach Washington geflogen, um sich bitterlich zu beschweren. Er wurde gebührend empfangen. Das heißt, in dem Fall, als er so in einem Gang des Weißen Hauses herumstand, kam durch Zufall der Vizepräsident Joe Biden vorbei und sprach unseren Innenminister sogar an. Er sagte tatsächlich, how are you? Immerhin, er hätte auch sagen können, who are you? In ganz Europa hat sich Empörung verbreitet. Anhand dieser Whistleblower-Causa ist jetzt bewiesen worden, dass der Mensch doch nicht vom Affen abstammt, sondern von der Duckmaus. Ebenso ist klar, dass die Apokalypse nicht, wie immer wieder behauptet wird, die Ratten überleben, sondern die Wanzen. Sie werden mir zustimmen, meine Damen und Herren, wenn ich in diesen Krisenjahren behaupte, ein Kästner täte uns gut. Und wenn es nur diese 5 Zeilen von ihm wären. Es ist so gut wie gar nicht übertrieben. Wir sind entsetzlich weit zurückgeblieben und holen unsere Kinder nicht mehr ein. Das Beste, was wir können, ist, sie lieben und ihnen trotzdem nicht im Wege sein. Sie haben mir mit diesem Preis eine sehr große Freude gemacht. Ich danke Ihnen.